Hello und happy 2024. Willkommen zu der ersten Folge in diesem Jahr. Wer ist alles froh, dass dieses Jahr 2023 um ist? Also ich hebe hier ganz selbstbewusst die Hand, weil alter Vater war ich erleichtert, als dieses Jahr endlich um war. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber dieses letzte Jahr hat mir alles abverlangt und manchmal muss man ja zu diesem Punkt kommen, an dem man merkt, wofür alles gut war. Vielleicht kennt ihr das ja. Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es an den Sternen lag oder am Mond oder am Jupiter, der nicht richtig eingestellt war. Aber das Jahr war für viele wirklich sehr, sehr fordernd in jeglicher Hinsicht. So natürlich auch für mich. Und das habt ihr auch mitbekommen. Auch privat hat sich so einiges getan. Und auch beruflich hat sich einiges getan. Viele Chancen haben sich mir ergeben. Ich durfte mich ausprobieren. Ich habe tatsächlich vieles umsetzen dürfen, was ich mir vorgenommen habe oder wie man so schön sagt, manifestiert habe, obwohl ich jetzt nicht der größte Manifestationsfan bin, weil ich denke, man muss sich die Dinge halt schon erarbeiten, aber ich glaube, die Dinge, die man haben möchte, zu visualisieren, ist sehr, sehr wichtig. Und zum Beispiel habe ich davor das ja sehr stark visualisiert, dass ich mehr vor Menschen sprechen möchte und mich dementsprechend ausprobieren will und da auch die Angst verlieren möchte. Und dadurch, dass Vella da ja letztes Jahr auf mich zugekommen ist und mit mir zusammenarbeiten wollte, habe ich da Chancen bekommen, da auch immer weiter reinzuwachsen, wofür ich sehr dankbar bin und habe mir dadurch als Referentin auch noch ein zusätzliches Standbein aufbauen können. Das ist schon ziemlich cool. Aber ich muss wirklich sagen, der Hauptfokus 2023 war Überleben. In jeglicher Hinsicht. Monatelanger Scheidungskrieg, das mit meiner Tochter zu regeln, wer wann wie und die Emotionalität dahinter, ein Trennungskind irgendwie aufzufangen mit Einflüssen, die man selbst nicht in der Hand hat, mein Leben wieder zu regeln, eine neue Partnerschaft zu regeln, den Umzug zu regeln, den Scheidungskrieg durchzustehen, um am Ende plus minus null dabei rauszukommen, weil alles war sowas von unsinnig. Und ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes, weil es wurde so viel gekämpft und am Ende wurde kein Geld angenommen, weil man ja gemerkt hat, dass ich ja finanziell viel mehr für das gemeinsame Kind aufkomme und das dementsprechend ja irgendwie gar keinen Sinn macht, Geld von mir zu nehmen, weil Irrsinn. Also 2023 war Irrsinn. Und da kommen wir irgendwie zu meinem ersten Learning. Es lohnt sich nicht zu leiden, wenn die Situation nicht da ist. Also wenn noch nichts entschieden ist und wenn noch nichts auf den Tisch liegt, ist egal in welcher Situation, es lohnt sich nicht zu leiden. Natürlich ist das im privaten Bereich auch noch mal ein bisschen schwerer, weil die Leute da einem näher waren und natürlich einen triggern und man Ungerechtigkeiten erfährt und man sein eigenes Wertungssystem hat. Aber auch aus unternehmerischer Sicht, wenn man zum Beispiel Angst hat vor zu hohen Nachzahlungen oder irgendwas zurückzahlen muss und man hat im Hier und Jetzt noch nicht das Geld, das zu machen oder vor Investitionen, die kommen, immer daran zu erinnern, solange es noch nicht so ist, dass ich auf der Straße lebe, lohnt es sich noch nicht, sich Sorgen zu machen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr viel gelitten, ohne dass jetzt irgendetwas passiert ist. Super viel Drama um nichts, kann man sagen. So kommt man nicht permanent in dieses destruktive Gedankenkarussell. Oh mein Gott, was tue ich jetzt? Und ich verliere mich in Sorgen, ich schlafe nicht mehr, ich achte nicht mehr auf mich und denke überhaupt nicht mehr konstruktiv nach. Also tendenziell erst leiden, wenn die Situation auch wirklich da ist, weil sonst leidet man zweimal und einmal mindestens umsonst. Dazu habe ich einfach noch erkannt, dass Dinge abzubrechen oder zu beenden von der Gesellschaft immer noch nicht wirklich anerkannt wird. Also man ist immer direkt gescheitert, wenn man einen eingeschlagenen Weg wie eine Ehe dann in dem Sinne halt scheiden lässt. Und da wird es einem wirklich nicht einfach gemacht. Also heiraten ist definitiv einfacher, als sich scheiden zu lassen. Ob es ein Arbeitsplatz ist, ob es ein Studium ist, ob es eine Ehe ist. Also man kann es wirklich in jeglichen Bereichen einsetzen oder jeglichen Bereichen sehen, dass wenn man ein Studium oder eine Ausbildung beendet, wird das halt hoch anerkannt. Wirft man aber jedoch etwas hin, weil man erkannt hat, dass es einem nicht gut tut, gilt man als gescheitert. Aber das ist ein gesellschaftlicher, ich finde, ein falscher Blickwinkel der Gesellschaft. Weil man kann sich so glücklich schätzen, wenn man erkannt hat, dass wenn man einen Weg eingeschlagen hat, dass man aufgrund dieser Erfahrung dann sagen kann, dass das nicht der richtige Weg ist, sollte viel, viel mehr Respekt und Applaus bekommen. Gerade in einer Welt, wo so viele überhaupt gar nicht wissen, was sie wollen und wohin sie wollen, ist es wirklich ein Geschenk, zu erkennen, was man nicht will. Und ich habe 2023 sehr viel erkannt, was ich nicht will. Und da kommen wir auch zu Dingen, die man vielleicht gut kann, die einem nicht wehtun, die einen weiterbringen, aber die einen vielleicht gar nicht so erfüllen, wie man sich das vorgestellt hat. Und da kam ich auch mal wieder sehr lange an einen Punkt, an dem ich mir überlegt habe, womit ich eigentlich mein Geld verdienen will. Weil das Referentendasein, das macht mir Spaß, die Coachings machen mir Spaß, aber irgendwie fühlte ich mich permanent gestresst. Ich habe natürlich auch gewisse zeitliche Kapazitätseinschränkungen, dadurch, dass meine Tochter nur einen halben Kita-Platz bekommen hat. Also 4 Stunden am Tag habe ich im besten Fall Zeit zu arbeiten. Und dann jedes zweite Wochenende samstags und sonntags und oder noch die Sonntage dazwischen, wenn mein Freund auf die Kleine aufpassen kann und nicht in seinem Schichtdienst ist. Das ist aber, ja, ich will mich nicht beklagen, weil einerseits bin ich froh, dass ich 4 Stunden, 5 Tage im besten Fall habe. Ich aber natürlich nicht jeden Sonntag arbeiten möchte, weil die Friseure, wohingehend meine Zielgruppe einfach ausgelegt ist, selbst meistens von Dienstags bis Samstags arbeiten und dann nur Sonntags und Montags Zeit haben für die Coachings. Dann habe ich aber nur montags die 4 Stunden und dann halt die Sonntage. Und ich sehe mein Leben jetzt nicht, dass ich jeden Sonntag arbeite. Tendenziell macht es mir überhaupt nichts aus, sonntags zu arbeiten, aber bei jedem Sonntag bin ich da schon raus. Weil auch das macht was mit dem Privatleben. Und so habe ich trotzdem gemerkt, irgendwie hapert es bei mir an der Struktur. Aber wie kann es halt auch anders sein? Die letzten 3 Jahre hatte ich keinen und bin irgendwie allem hinterhergerannt und habe mir für dieses Jahr halt vorgesagt, das halt nicht mehr zu tun. Aber da muss man sich halt dann auch fragen, wo sind eigentlich die Prioritäten und was ist eigentlich nochmal so meine Leidenschaft? Als ich noch am Stuhl stand, war das einfacher. Und man hat mich auch gefragt, ob ich das vermisse, am Stuhl zu stehen. Und ja, manchmal vermisse ich das, definitiv. Und ich genieße das dann auch, wenn ich irgendwie Freunden dann mal die Haare mache für Spaß an der Freude. Und habe aber auch darüber hinaus gemerkt, eine Option zurück zum Stuhl zu gehen, habe ich nicht, dadurch, dass ich einfach zeitlich eingeschränkt bin und noch so viele andere Dinge umsetzen möchte, zu denen ich aber auch irgendwie nicht komme. Also irgendwie komme ich zu einem Punkt, dass ich zu nichts komme und ich hatte irgendwie keine Lösung und bin allem hinterhergerannt. Und dann hatte ich tatsächlich, ich würde sagen, zum Start für 2024 so eine kleine Erleuchtung. Ich war die letzten 3 Monate im Jahr 2023 krank, also wirklich 3 Monate lang. Und das hat sich so aufgeschaukelt, dass ich dann zum letzten Ende auch noch Covid mitgenommen habe. Keine Ahnung woher, auf jeden Fall lag ich dann noch mit Corona flach und habe dadurch auch das Kind abgegeben und war wirklich mal eine Woche auf der Couch. Das passiert wirklich selten und habe einfach nur gechillt. Und ich habe gemerkt, ich konnte mal besser chillen und alles von mir strecken, weil ich mir vor diesem Jahr 2023 eigentlich ein recht gutes Mindset eingearbeitet habe, weil ich stehe ja seit 4 Jahren nicht mehr am Stuhl, dann war ich ja erst mal Mama und pipapo. Es kann auch mal Dinge auf mich warten. Es passiert nichts Schlimmes, wenn mal was liegen bleibt. Weißt du, so ein Mindset. Aber dadurch, dass ich durch diese persönlichen Struggle, die ich durchleben musste, letztes Jahr wieder in so ein, ich bin halt voll wieder in meinen Überlebensmodus gefallen. Mein Überlebensmodus ist eine gewisse Härte, eine gewisse Abgrenzung und Arbeiten, weil da funktioniert das, was ich will. Das ist mein Schutzmechanismus, mich mental und körperlich komplett auf meine Arbeit einzulassen. Und das hat dazu geführt, dass ich viele Dinge einfach nur abgearbeitet habe am Tag. Und das halt auch die Zeit mit meiner Tochter oder Freizeit. Das waren wie so Punkte auf meinem Terminplan, was überhaupt nicht erstrebenswert ist. Durch diesen ganzen Struggle. Und das jetzt wieder zu erkennen und auch meinem Körper und meinem Geist wieder zu sagen, wir sind safe, alles ist gut. Sam, wer bist du eigentlich nochmal? Was machst du eigentlich nochmal gerne? Mal wieder raus aus diesem, was musst du tun, sondern was möchtest du tun? Das waren jetzt die letzten Monate mein Prozess. Ein Prozess, an dem ich mich auch mal wieder gefragt habe, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Was macht mir am meisten Spaß? Wo verliere ich das Gefühl für die Zeit, weil ich so in meinem Flow bin? Ich wusste das nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, ich habe das gemacht, was man mir gesagt hat. Und ich habe super viel, da gebe ich auch zu, nebenher gemacht. Also ich würde sagen, ich habe die meisten Dinge, die ich letztes Jahr auf die Beine gestellt habe, immer zwischen Tür und Angel erledigt. Teilweise saß ich an Präsentationen am nächsten Tag erst am Abend davor, weil ich vorher keine Zeit dafür gefunden habe. Und ich kann zwar unter Druck arbeiten, aber das ist wirklich nicht gut fürs Herz. Dieser ganze Stress. Und Cortisol tut den Frauen auch nicht gut. Und mit Blick auf meinem Unternehmen ist mir da noch was ganz, ganz, ganz anderes aufgefallen. Und das war wirklich das größte Learning. Das führt auch dazu, dass ich mir sehr viele Geständnisse machen musste. Mir gegenüber und auch meinen Mitarbeitenden. Also ist die Sam, die gibt hier und da Referentenjobs, das Coaching läuft gut, ich habe mein Mentorship ins Leben gerufen, das Kopfsachehaus ins Leben gerufen, meinen Leuten bei weniger Arbeitszeit das gleiche Gehalt ermöglicht. Ich war im Urlaub, ich war unterwegs und eigentlich ging es nur darum zu überleben, um jetzt an den Punkt zu kommen und zu sehen, was ich eigentlich am meisten vernachlässigt habe, und das ist mein eigenes Unternehmen. Ich habe die Zeit damit verbracht, anderen Leuten zu erzählen, wie sie es im besten Fall machen könnten, damit der Laden wächst, und hatte aber gar keine Zeit mehr, mein Geschäft zu führen. Und ich denke, das ist der Punkt, an dem sich viele Unternehmende verlieren, weil sie grundsätzlich das Gefühl haben, oh, es läuft ja gut. Ich persönlich stehe ja selber schon gar nicht mehr am Stuhl. Es läuft, ich kann mich nicht beklagen, die Rechnungen werden bezahlt. An sich meckert erstmal keiner und Punkt. Man aber trotzdem irgendwie merkt, irgendwas ist. Irgendwas läuft nicht so, es könnte besser laufen. Warum passiert immer das und das? Warum geht die Auslastung etwas zurück? Die Kunden sind aber tendenziell zufrieden, die Ergebnisse sprechen für sich. So, diese Fehleranalyse, dafür hatte ich keine Zeit mehr. Und so habe ich auch, ganz ehrlich, letztes Jahr sehr oft gedacht, dass die Kopfsache Düsseldorf mich belastet und mich dadurch auch hinterfragt, ob das noch das Richtige für mich ist. Weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir zu viel ist, und das hat mir den Spaß genommen, mein Unternehmen zu führen. Ich hatte eine Millisekunde letztes Jahr, wo ich gedacht habe, verkaufe ich den Laden, stelle ich einen Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin ein. Wie handhabe ich das, damit mich das nicht mehr belastet? Und musste jetzt dieses ganze Jahr dadurch leben, um an den Punkt zu kommen. Ach ja, die 9+1 Party hatten wir auch noch, ne? Muss ich ja auch nochmal sagen. Wir haben ja eine richtig fette Jubiläumsfeier noch gemacht letztes Jahr. Aber egal, um an den Punkt zu kommen, einfach zu wissen, wo mein Platz ist. Weil ich als Handwerkerin bin dahingehend geprägt zu sagen, okay, ich muss mein eigenes Geld verdienen. Das ist mir sehr wichtig, weil wir Handwerker wissen das ja auch. Und es wird auch nicht gern gesehen, und das ist auch ein Glaubenssatz, den man uns auf den Weg bringt. Wir müssen selber was tun für unser Geld und wir werden natürlich nicht arbeiten lassen. Also habe ich die begrenzte Zeit, die ich habe, dafür genutzt, mein eigenes Geld zu verdienen. Habe aber alles andere darum etwas vernachlässigt. Und das ist etwas meine Mitarbeitenden, die Unternehmensstrategien, die Unternehmensführung, hier und da die Kalkulation und auch das ganze Teambuilding dahinter. Und habe jetzt im Dezember mal so eine Inventur gemacht. Wo stehen wir? Wer sind wir? Was machen wir? Was bieten wir an? Wie haben sich die Termine verändert? Weil wir wissen auch alle, durch Inflation hat sich was im Kundenverhalten einfach verändert. Eventuell machen die Leute weniger große Termine, mehr kleine Termine, schieben ihre großen Termine, achten mehr aufs Geld. Und wir merken einfach, Termine gehen vielleicht weniger weg als vorher. Auch wir haben das gemerkt. Habe also eine Aufstellung gemacht und mich dann erstmal gefreut, dass ich sehe, ach krass, wir haben bei 6 Stunden weniger am Kunden, weil wir ja nur noch 4 Tage die Woche arbeiten, mehr Umsatz gemacht als 2022, wo wir noch 5 Tage, also 6 Stunden mehr am Kunden waren. Also eigentlich ein voller Erfolg. Habe mir das so angeguckt, habe mir so gedacht, das kann ja nicht sein, weil es ist ja im Verhältnis viel weniger übrig geblieben. Und habe mir dann die Ausgaben darunter geschrieben und bin fast vom Glauben abgefallen. Weil natürlich merkt man, alles wird teurer, Nebenkosten, Material. Aber dass wir hier so von 30% sprechen, indem ich mehr Ausgaben hatte, bei gleichen Einkäufen und bei ähnlichem Verbrauch, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also konnte ich froh sein, dass wir mehr Umsatz gemacht haben bei weniger Kunden, bei einer Auslastung von ca. 75-80%, das muss man halt auch sagen, wir sind nicht 100% ausgebucht und haben trotzdem so eine exzellente Zahl am Ende des Jahres geschrieben, wohingehend aber viel weniger übrig geblieben ist, weil die Ausgaben so gestiegen sind, ohne dass wir mehr Ausgaben bewusst getätigt haben, also mehr Einkäufe oder so. Und das ist so wichtig zu beobachten, um dann zu analysieren, was hat sich im Kundenverhalten verändert, wie können wir daran was tun, wie können wir es attraktiver für Kunden machen und, und. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür hatte ich überhaupt keinen Kopf 2023. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo viele Unternehmen dann den Punkt verlieren, dann unzufrieden werden und dann nicht mehr einsteigen. Also was habe ich gemacht? Wir haben ein Teammeeting gemacht und ich habe mir Dinge eingestanden. Ich habe gesagt, so Leute, es tut mir wirklich leid, ich habe ein paar Dinge vernachlässigt. Ich hatte wie blinde Flecke, weil ich einfach mir nicht genügend Zeit genommen habe für meine Unternehmensführung. Weil wenn man sie richtig macht, ist das halt ein Vollzeitjob. Weil da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich coache meine Leute mit der einfachsten Kalkulation der Welt. Die ist auch die einfachste Kalkulation der Welt, weil die ist mit den eigenen Zahlen. Und so lernt man seine Zahlen besser kennen und auch bewusster, welche Einnahmen definitiv genommen werden sollen. Weil ich bin halt sowieso kein Fan, ein Muster auf alle zu tragen und dann diese obligatorische 1-Euro-die-Minute-Geschichte, die geht schon lange nicht mehr auf. Und ich finde auch, es muss auch immer der eigene Anspruch des Unternehmenden dahinter gesetzt werden, weil der eine hat vielleicht auf 100 Quadratmeter eine solide Miete und der andere hat für 100 Quadratmeter eine exorbitante Miete, weil ihm alles aus Marmor und Gold sehr wichtig ist. Also da hat ja jeder andere Ansprüche und da kann man ja nicht pauschal sagen, dass 60 Euro die Stunde pauschal schon mal funktioniert. Ich habe aber dadurch, dass ich privat einen ganz anderen Fokus und viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt habe, nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass unsere kleinen Preise, ich sag jetzt mal die normalen Schnitte, Glossies, überhaupt nicht mehr richtig kalkuliert waren. Ich habe mich aus Bequemlichkeit auf die großen Termine orientiert, die eine große Gewinnmarge haben. Und das lief auch gut. Aber dadurch, dass die Kunden natürlich auch mehr auf ihrem Geld sitzen, was völlig legitim ist, haben wir halt mehr kleine Termine gehabt, wohingegen die großen Termine der Gewinn von diesen Terminen die kleinen nicht mehr aufgefangen haben. Das haben wir vorher nicht gemerkt, weil wir wesentlich weniger kleine Termine hatten. Dann nach Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Jetzt haben wir aber mehr kleine Termine und die bringen tendenziell weniger Gewinn als die großen Pakete, die wir so verkaufen. Auf den Punkt gebracht, das möchte ich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen und damit offenbare ich mich auch. Unsere Herrenkunden zahlen jetzt seit 2 Jahren 33 Euro für 45 Minuten. Es war mal angesprochen von mir, aber auch so zwischen Tür und Angel, die müssen mal 42 Euro zahlen, mindestens für eine halbe Stunde, weil wir haben so einen Faktor von 80 Euro die Stunde, damit sich alles gut trägt und die Leute auch noch wachsen können. Aber das war so dahingesagt und keiner hat sich so wirklich drum gekümmert. Und da darf man auch nicht von Mitarbeitenden erwarten, dass die das jetzt einfach so umsetzen. Weil von 33 Euro auf 42 Euro ist schon ein großer Sprung. Und ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Ich war also nicht hinterher, was eine Führungskraft definitiv sein muss. Und weil ich offen und authentisch sein möchte, offenbare ich mich hier gerne, weil ich mache auch nicht alles perfekt. Ich habe blinde Flecken, auch ich habe mal mit mir selbst zu tun und bin abgelenkt. Und das ist einfach ein sehr, sehr großes Beispiel dafür, dass man immer, also dass das Unternehmen das Spiegelbild von einem selbst ist. Bin ich nicht ganz bei mir, ist das Unternehmen nicht ganz bei mir. Also einen größeren Beweis kann ich selber schon gar nicht mehr geben, dass das wirklich so ist, wie wichtig es ist, sich, seinen Kopf und sein Leben einigermaßen im Griff zu haben. Aber wie das halt im Leben so ist, alles ist ein Prozess und es ist halt wichtig, auch die Dinge zu durchleben, damit man an den Punkt kommt, um zu erkennen, wohin man gehört. Und das war das zweite Learning, dass ich dann gemerkt habe, nach dieser Teamsitzung, die Leute brauchen mich da. Und zwar jetzt nicht im Salon, um denen zu sagen, mach das und hier die Rezeptur oder räum das auf, sondern als moralische Führungskraft. Und ich hatte dann ein sehr, sehr langes Gespräch mit Steffi und habe dann auch wieder gemerkt, dass ich auch so krass mit meinem Imposter-Syndrom zu kämpfen habe. Das haben halt viele Frauen, dieses Hochstapler-Syndrom, wenn das schon mal jemand gehört hat, dass man immer das Gefühl hat, man stapelt so hoch oder man macht den Leuten was vor oder man ist ja gar nicht so erfolgreich, wie man so tut und steht sich nicht ein, erfolgreich zu sein. Oder im kleinen Beispiel sind das so Dinge wie, man hat früher eine 1 geschrieben, kommt nach Hause, man wird im besten Fall dafür applaudiert und man selbst denkt so, naja, ein Punkt weniger wäre ja eine 2 gewesen, anstatt sich über diese 1 zu freuen. Und das ist halt im ganz großen Stil, dass viele Frauen sich einfach ihren Erfolg nicht anerkennen. Also wenn du jetzt gerade auch so denkst, ja, mir fällt es auch sehr schwer, mir mal auf die Schulter zu klopfen und meine Erfolge zu feiern, dann herzlich willkommen, auch du hast das Imposter-Syndrom. Und ich kam jetzt zu dem Punkt, mir wirklich einzugestehen, dass es für mich auch reichen würde, einfach, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, nur Geschäftsführerin 2 Firmen zu sein. Das hört sich jetzt so Banane an, aber in meinem Gefühl fühlt sich das ganz anders an, weil ich denke, ich muss Geld verdienen, ich muss Coachings machen, bla bla bla, weil das mache ich auch gerne. Aber als ich so vor meinem Team stand und auch wieder gesehen habe, wie wir uns gegenseitig befruchten, wie wir uns Ziele setzen, welche Ideen dahinter stecken und dass ich sie damit auch wieder motivieren konnte, habe ich gemerkt, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Und ich habe nur gedacht, das macht mir keinen Spaß mehr, weil es mich gestresst hat, weil ich zu wenig Zeit hatte. Und natürlich, wer verdient mehr Zeit als meine Unternehmen? Weil mittlerweile führe ich 2 Firmen. Und das braucht super viel Zeit. Und ich glaube, jeder versteht das, außer ich. Weil ich denke, Handwerkerin, jetzt mache ich anders mein Geld. Ja, nicht mehr mit den Händen, sondern mit dem Sprechen. Aber ich muss ja mein eigenes Geld am Kunden verdienen. Aber rein theoretisch sollten, könnten diese 2 Firmen meine passiven Einkommen sein. Und damit hat es sich. Keiner hat da was dagegen. Ich gestehe es mir nur nicht ein. Na, herzlichen Glückwunsch. Das klingt halt total banane, vielleicht auch für viele nicht nachvollziehbar, aber ich konnte es mir nicht eingestehen. Ich sage zwar, ich bin Geschäftsführerin, weil faktisch auf dem Blatt Papier bin ich es und ich kümmere mich auch um die Dinge, aber alles, was ich für die Kopfsache Düsseldorf oder für die Kopfsache Akademie umsetzen wollen würde, konnte ich irgendwie nicht tun, weil ich unterwegs war, um Seminare zu geben, um Coachings zu geben, um Referentin zu sein, um dann auch noch zu erkennen, dass ich gar nicht so gerne so viel unterwegs bin. Also das muss ich einfach auch sagen. Ne? Ich finde es wichtig, dass Leute das hören, was ich sage. Mittlerweile kann ich da schon sehr selbstbewusst hinterstehen, weil es wenige tun und sich auch wenige trauen. Aber ich bin jetzt ungern jedes Wochenende hier Hamburg, da Österreich, da Schweiz. Es hört sich alles sehr wichtig an. Aber im Endeffekt habe ich mir hier auch meinen Traum zu Hause aufgebaut und bin auch einfach sehr gerne zu Hause bei meinem Partner und bei meiner Tochter. Aber das ist ja auch wieder dieses Thema, man muss zufrieden sein. Die Leute finden das toll, man bekommt Zuspruch. Es ist jetzt auch nicht so, als würde man darunter leiden, sondern man macht es ja auch irgendwie gut und man wächst da drin und man muss ja alle Chancen mitnehmen. Aber das heißt nicht, dass es einen erfüllt. Weil das, was mich am meisten erfüllt, ist tatsächlich Geschäftsführerin zu sein. Und das meine ich nicht damit, dass ich mir die Füße hochlege, sondern dahinterher zu sein, die Leute darin voranzubringen, beim Wachsen zu helfen, sie zu unterstützen, sie persönlich weiterzubringen, damit wir am Ende alle was davon haben. Und das habe ich 2023 nicht gemacht, weil ich nur mich vorangebracht habe. Ich sage es jetzt mal ganz egoistisch, weil ich dachte, du musst wieder mehr Geld verdienen, damit ich alles auffangen kann. Und das ist mein größtes Learning gewesen. Und es ist wichtig, dahin zu kommen, zu merken, es ist ja alles gut, man kann sich nicht beklagen, aber was erfüllt mich eigentlich? Und nur weil man etwas gut kann, heißt es nicht, dass man es tun muss. Und seit ich für mich diese Einsicht gefunden habe, dass ich tatsächlich ja auch einfach, ich sage jetzt ganz salopp, nur Geschäftsführerin sein kann oder auf jeden Fall meine Zeit dahingehend füllen möchte, meine 2 verdammten Unternehmen voranzubringen, um dann die Zeit, die ich dann noch übrig habe, die ich jetzt nicht in Freizeit investieren wollen würde, mit Goodies zu füllen wie Referentenjobs oder Coachings, aber dann halt ausgewählter. Also umgekehrt. Nicht die Zeit, die ich noch hier und da übrig habe, hier nochmal eine Preisliste zu kalkulieren oder da nochmal ein Angebot zu schreiben oder hier nochmal an der Webseite was zwischen Tür und Angel zu machen. Das sollte die Priorität sein. Und das war für mich so erleichternd. Ich kann das gar nicht in Worte für schreiben, weil ich da eigentlich wusste, ja doch, das ist das, was ich super gerne mache und ich mache das richtig gut. Ich brauche einfach nur andere Prioritäten in meinem Leben. Und dadurch, dass ich jetzt viele Dinge tun, also ich habe ja jetzt zum 1.1. auch meine, also eigentlich heißt sie jetzt Head of Communication, einer meiner besten Freundinnen eingestellt, die in einer großen Firma erst Eventmanagerin war, dann Online-Marketing-Managerin, sich weitergebildet hat durch Corona und. Und ich glaube, jetzt schon seit 2 Jahren bagger ich so ein bisschen um sie herum, ob sie nicht bei mir arbeiten wollen würde irgendwann, weil ich glaube, wir könnten die Welt regieren. Aber das tatsächlich auch bei Studierenden und sehr qualifizierten Leuten einfach nochmal ein ganz anderes Gehalt ist, machen wir uns nichts vor. Da sieht man mal den Unterschied zwischen Handwerkern und Studierenden. Kann man bewerten, wie man will. Man muss leider mit dem arbeiten, was man bekommt. Habe ich sehr viel hin und her gerechnet und getan und gemacht. Und damit sie ein vernünftiges Angebot von mir bekommt, dass sie dann nicht mehr Nein sagen konnte. Und ich merke jetzt schon, das ist auch so ein Gamechanger. Jemand, der sich wirklich auskennt. Auch das klingt so Banane. Ich meine, ich habe einen Social Media Manager gemacht. Ich lese viel. Aber verdammt nochmal, ich kann halt kein Studium nachweisen, das sich mit Marketing auskennt. Und da ist plötzlich jemand, der kennt sich damit aus. Er hat nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und viel, viel professioneller. Und wir werden jetzt viele Dinge automatisieren, damit zum Beispiel so mein Herzensprojekt, ne, mein Mentorship-Programm, weil das biete ich ja jetzt seit einem halben Jahr an. Das ist so alles, was ich bin und alles, was ich habe, auf 6 Monate verteilt. Und ich betreue die Leute dann 6 Monate lang, dahingehend, dass sie dieses autonome Unternehmen führen. Ich aber gemerkt habe, das kommt richtig gut an und das ist ja auch toll, das ehrt mich total. Aber ich auch dieser Nachfrage, weil in diesen Mentorship-Programmen halt auch sehr viele Coachings mit inbegriffen sind, damit die Leute natürlich auch da diesen Mehrwert haben, ich diesen Menschen nicht mehr gerecht werde, weil dann habe ich meine Zeit nur noch gefüllt mit Leuten, die gecoacht werden wollen aufgrund des Mentorships-Programms. Es ist alles Luxusprobleme, ja. Aber das ist wieder zu erkennen, okay, wohin will ich meine Zeit investieren? Und jetzt arbeiten wir tatsächlich an einem Online-Kurs, sodass die Menschen Zugang haben zu diesen Programmen, ein selbstbestimmtes Unternehmen zu führen, also das Kopfsache-Konzept eigentlich von A bis Z, in den 5 wichtigsten Themen dazu. Das fängt an mit dem Mindset, wer bin ich, wohin will ich, Glaubenssätze halten die mich auf, ne, Imposter-Syndrom und so, um das in ein unternehmerisches Konzept zu packen mit der Kalkulation dahinter, das dann in internen Systeme, um sein Unternehmen durchzuspielen, von da aus in ein gutes Marketing, von da aus zu Mitarbeitenden. Diese 5 Säulen sind unabdingbar und das ist auch definitiv branchenunabhängig in der Dienstleistung, um ein Unternehmen zu führen, was auch mal ohne die Führungskraft selbst im Unternehmen laufen kann, wenn man am Unternehmen arbeiten möchte und mehr UnternehmerIn sein will. Weil wie gesagt, Menschen brauchen Führung und wir verlieren den Blick, wenn wir selbst zu viel arbeiten. Klingt im Widerspruch, ist aber so. Und wer Zeit hat, sein Unternehmen von oben objektiv mal zu betrachten, wird die Stellschrauben sehen, die er drehen müsste, damit es mal besser laufen kann. Und da fängt schon an, sich nicht nur mit der Kalkulation auseinanderzusetzen oder mit dem Kundenverhalten, was sich halt immer wieder ändern wird. Also die Strategien, die wir jetzt fahren, oder man sieht es jetzt auch rückblickend, die wir vor 2 Jahren gefahren haben, direkt nach Corona, funktionieren jetzt nicht mehr so wie heute. Und die Strategien, die wir jetzt entwickeln, werden in 2 Jahren auch nicht mehr so laufen. Und da muss man halt als UnternehmerIn unfassbar flexibel sein. Das können wir aber nur, um uns anzupassen, wenn wir auch den Markt beobachten. Das, was sich in den Terminen tut, das, was sich in der Nachfrage tut, das, was die Leute brauchen möchten, was unsere Zielgruppe möchte, weil auch da werden sich Bedürfnisse verändern. Wenn wir selbst nur am Struggeln sind und am Abarbeiten sind, werden wir nicht sehen, was unsere Mitarbeitenden für Potenziale mit sich tragen. Eine Mitarbeiterin werde ich leider verlieren, unsere liebe Michelle, Grüße gehen raus, unsere Social-Media-Beauftragte, weil sie jetzt eine Ausbildung anfängt und dann einfach nicht mehr die zeitliche Kapazitäten haben. Und dann habe ich aber jetzt eine Mitarbeiterin gefragt, ob sie das übernehmen wollen würde zusätzlich. Dahingehend dann halt 520 Euro mehr bekommt im Monat, weil sie eh ein Händchen für Social Media und Videocontent hat. Es ist die Nadine, die auch schon im Podcast hier war und ihr damit halt auch die Möglichkeit gebe, ein Standbein aufzubauen, was vielleicht mal größer werden kann. Und bevor ich halt diese Stelle extern ausschreibe, habe ich sie halt gefragt. Und ich bin ganz stolz, dass sie sagt, ja, sie würde sich das gerne angucken und ausprobieren, weil es ist natürlich immer schöner, wenn es in der Familie bleibt. Ach ja, und apropos Arbeitsstellen, ab dem 1.1. hat ja noch eine Vollzeitfriseurin angefangen, unsere liebe Lena. Das ist auch eine recht witzige Geschichte irgendwie, weil den Arbeitsvertrag haben wir vor über einem Jahr, glaube ich, geschlossen. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall circa ein Jahr her. Und sie war selbstständig in Schwäbisch Hall und hat ein paar Seminare von uns besucht und kannte uns dadurch halt auch und hat dann irgendwie für sich erkannt, dass sie da, wo sie ist und alleine nicht so weiterkommt, wie sie es gerne wollen würde und gedacht hat, wenn sie jemanden weiterbringen kann, dann ich, und hat da ihre Selbstständigkeit aufgegeben, hat ihre Zelte da abgebrochen und ist nach Düsseldorf gezogen und ist jetzt zum 1.1. bei In der Kopfsache Düsseldorf gestartet. Das sehe ich schon als sehr großes Kompliment. Und als ich dann am 2.1. in meinen Salon gekommen bin, 6 Vollzeitkräfte da stehen hatte, alle gut zu tun, dann meine gute Freundin, die ja auch Nadine heißt, für die Kopfsache Akademie eingearbeitet habe mit meiner persönlichen Assistentin, was ja unsere Svenja ist, die sich da auch weiterentwickelt hat, da bin ich schon, ich muss schon sagen, 10 Zentimeter gewachsen. Ein bisschen schon, gebe ich zu. Ich habe auch Probleme damit, stolz auf mich zu sein, aber das war so ein Moment, weil ein paar Wochen vorher dachte ich wirklich, scheiße, ey, 6 Vollzeitleute, die Inflation, dann noch eine Studierte einstellen, die gewisse Gehaltsansprüche hat, die Akademie auf Vordermann bringen, jeder achtet gerade auf sein Geld und dann die Frage, wer ich eigentlich bin, womit ich mein Geld verdienen will, wer will ich eigentlich sein? Das war schon eine Findungsphase. Aber am 2.1., als ich da stand, ich war den ganzen Tag im Salon, hatte abends das Teammeeting, bin da raus und wusste seit sehr langer Zeit mal wieder, wo mein Platz ist. Genau da bei meinen Leuten. Zu delegieren, zu motivieren, zu fördern, zu fordern und auch wieder von meinen Leuten gefordert werden können, weil ich die Kapazitäten habe. Und das hat richtig gut getan. Also bin ich jetzt gerade in dem Prozess, ein bisschen für mich was umzustellen, viele Dinge wie so einen Online-Kurs zu automatisieren, Anfragen abzulehnen, also auch da zu lernen, Nein zu sagen. Weil nur wenn ich das hier alles permanent vor mich her spreche, bin ich mir meistens auch mein schlechtester Coach, ne? Bin ich ehrlich. Ich sage so im Friseurhandwerk, wir müssen sagen, Sachen Nein zu sagen, lernen Nein zu sagen, was nicht unserer Zielgruppe entspricht, bla bla bla, auf uns aufzupassen. Ja, das mache ich zwar jetzt in der Kopfsache Düsseldorf so, weil ich stehe selber nicht mehr im Stuhl, nehme es aber mit in mein zweites Unternehmen und mache da die gleichen Fehler. Aber ich bin froh, weil ich habe es jetzt nicht jahrelang so gemacht, sondern nur dieses Jahr, geschuldet auch von persönlichen Scheidungsmandettas in meine Richtung. Also kann ich mir das noch ganz gut verzeihen. Aber ich wollte euch dahin mitnehmen und euch auch zeigen. Also natürlich wisst ihr, dass ich nur ein Mensch bin, aber bei mir läuft auch nicht alles perfekt. Auch ich habe Struggles, ich habe Selbstzweifel. Und ich muss sagen, als ich bin da gar nicht so, so zum Thema Neujahr, 0 Uhr, Emotionen und so. Das habe ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Wir hatten auch die Kleine an Silvester, weil Covid hat sich dann rumgetragen. Wir wären eigentlich Silvester nur zu zweit gewesen, aber wir waren ja eh alle krank. So hatten wir die Kleine dann doch, haben wir es eh ruhig angehen lassen. Aber ich schwöre euch, als die Uhr null schlug, ich habe nur geweint. Es war wie ein Befreiungsschlag. Endlich ist dieses Jahr zu Ende. Meine Scheidung habe ich am 12.12. bekommen, meine Scheidungsurkunde, wo ich ein bisschen traurig war, weil die Formatierung war so, dass der tollste Satz: und hiermit wird die Ehe so und so geschieden, auf dem zweiten Blatt ganz oben geschrieben wurde und danach nichts mehr kam. Ne? Man hat es halt nicht mehr auf einem Blatt bekommen, weil sonst hätte ich es mir eingerahmt. Also es ist, dieses Jahr ist einfach vorbei. Und seitdem empfinde ich nur noch Glück und Zufriedenheit und möchte das jetzt für mich alles ordnen und nur noch daran arbeiten, dass alle um mich herum, soweit ich es halt beeinflussen kann, und ich selbst und meine Tochter und mein Partner glücklich sind. Dann hatte ich noch zum Jahresende ein paar Fragen von euch gestellt bekommen bei Instagram, die ich gerne aufgreifen wollen würde jetzt zum Schluss nochmal. Es war einmal, ob ich noch überhaupt gar nicht mehr Haare machen möchte. Das hat sich ja geklärt. Also ich vermisse das schon, aber ich picke mir wirklich das raus, was mir wirklich viel Spaß macht. Und das ist tatsächlich nur ein Hobby. Das mache ich halt überhaupt nicht wegen des Geldes, sondern auch ein bisschen am Zahn der Zeit zu bleiben, weil ich möchte jetzt auch nicht die Friseurin werden, die sagt, ja, habe ich schon seit 20 Jahren so gemacht und habe mich seitdem nicht mehr weiterentwickelt. Ähnlich wie die Friseurin, die sagen, ja, ich war auch mal Friseurin, ich kann das alles, aber seit 20 Jahren keine Schere mehr angefasst. Das will ich halt nicht mehr sein und überlege halt auch, wenn ich eine gewisse Struktur gefunden habe für mich, vielleicht ich tatsächlich einmal im Monat irgendwie an einem Stuhl mit Kunden zurückkomme oder mir Modelle wie so Wannadoos hole oder so. Also da reift gerade noch so eine Idee, damit ich auch wieder ein bisschen mehr Haare mache. Aber dafür ist gerade die Zeit, die ich zur Verfügung habe, zu gering und andere Dinge wichtiger als das, weil dafür habe ich exzellentes Personal bei mir im Salon stehen. Dann habe ich die Frage bekommen, Kundengewinnung für 2 neue Vollzeitbeschäftige, System für den Salon, wie bringe ich sortiert ein und gestalte die Teambesprechung? Also erstmal Kundengewinnung, es bricht einem wirklich kein Zacken von der Krone, Aktionen zu machen. Wir machen jetzt auch durch die Auslassung, die wir gerade haben, Kunden werben Kundenaktion. Das heißt, wir geben ein Zettelchen, eine Stammkundin, die schreibt ihren Namen da drauf, gibt dieses Zettelchen einer anderen Freundin, die noch nicht bei uns war, und beide bekommen 15%. Es muss natürlich immer so kalkuliert sein, dass es auf gar keinen Fall in ein Minusgeschäft rausgeht, sondern einfach trotzdem noch was hängen bleibt. Neukundenaktionen oder gewisse Paketangebote oder, das habe ich früher immer gemacht, wenn ich jemanden eingestellt habe. Ich muss sagen, ich hatte jetzt nur sehr lange den Luxus, dass die Anfrage immer so groß war, dass ich das nicht machen musste. Aber als ich die erste und zweite Mitarbeiterin eingestellt habe, damals vor 6 Jahren, habe ich das immer gemacht. Neukundenangebot 20%. Erstmal Kunden rein, im besten Fall natürlich unsere Zielgruppe, Stühle füllen und dann gucken, dass die halt bleiben und dann auf dem gleichen System, was man vorher kalkuliert hat, mit der Zeit und pipapo weiterläuft. Systeme für den Salon, das ist ein bisschen ausschweifend, ne? Das mache ich auch in meinen Coachings und in meinem Mentorship-Programm oder zukünftigen Online-Kurs, wie man die halt gestalten kann. Grundsätzlich würde ich halt immer empfehlen, seinen Salon durchzuspielen. Man nennt es im Marketing auch Customer Lifetime Experience oder Customer Lifetime Circle. Entschuldigung für das. Sich halt vorzustellen von der Entscheidung, ich sage jetzt mal, sich deine Produkte anzugucken auf deiner Webseite oder auf Instagram-Seite bis zur Terminierung, bis zum Besuch, wie du dir diesen Kreis vorstellst, bis der Kunde wieder geht. Wie wünschst du dir das? Jeden Step von der Terminbuchung bis welches Produkt oder welches Paket möchte er, welche Dienstleistungen soll er kaufen, wie soll er Termine machen, was erwartet ihn im Salon, wie wird er angenommen, wie wird der Kundenservice gestaltet, wie wird die Beratung gestaltet, wie wird das ausgeführt, wie wird sich verabschiedet, wie wird ein Nachtermin gemacht. Also diese ganze Kundenerfahrung einmal durchzuspielen und das dann natürlich auch an dein Team zu bringen. Und da befruchtet man sich selbst, wenn man einem die Möglichkeit geben, dass die Leute auch mitreden können und zu sagen können, was sie sich besser vorstellen können, was gerade nicht so läuft, was haben sie gerade für Probleme oder was kann man die Dinge vereinfachen. Also ich stelle mich auch dahin und sage, was kann ich für euch tun, welche Mittel und Wege fehlt euch, um gewisse Dinge umzusetzen, was kann ich tun, damit ihr es einfacher habt, gewisse Arbeitsanforderungen zu erfüllen. Also ich stelle mich da immer drunter und das ist halt ganz wichtig, weil in der Führung geht es darum, die Leute dahingehend zu unterstützen und dafür muss man sich selber immer ein Stückchen zurücknehmen. Auf der einen Seite ein Vorbild sein, auf der anderen Seite sich zurückzunehmen und zu sagen, was kann ich für euch tun, damit ihr die Arbeitsanforderungen besser umsetzen könnt. Aber die Arbeitsanforderung gibt immer noch die Führungskraft vor. Und da muss man sich ganz klar im Erwartungsmanagement hinsetzen an seinen Schreibtisch und überlegen, was läuft gut, was läuft schlecht, was möchte ich nicht mehr, da das so läuft, wie kann es besser laufen. Unternehmertum ist nichts anderes als Try and Error. Was läuft gut, was läuft schlecht, läuft etwas gut, mach es weiter, läuft etwas schlecht, mach es anders. Nächste Frage, wie organisierst du deine Buchhaltung? Das ist eine gute Frage. Ich hatte bis vor einem Jahr noch jemanden dafür und dann kam dieser ganze Umbruch mit meiner persönlichen Assistentin. Dann wollte ich das abgeben. Die erste ist aber durch persönliche Gründe schnell wieder gegangen. Die nächste musste gegangen werden und deswegen habe ich die Kopfsache Düsseldorf Buchhaltung wieder selber angenommen, weil ich dann auch gemerkt habe, ich brauche wieder ein Gespür für meine Buchhaltung. Das ist ja auch wichtig, ja? Ich hasse es, aber ich empfinde es als sehr, sehr wichtig. Also mache ich es seitdem erstmal wieder selbst. Die Kopfsache Akademie-Buchhaltung, weil ich muss sagen, zwei Buchhaltungen sind mir komplett über den Kopf gewachsen, macht jetzt meine Office-Managerin Svenja. Das habe ich jetzt abgegeben. Wir haben ja dann auch dieses Jahr endlich mal den Umstieg zu DATEV gehabt. Das darf ich auch nicht so laut sagen, weil da waren wir wirklich hinterher. Ich habe mich dagegen, also nicht gewehrt. Ich hatte keinen Bock auf diese Umstellung. Und natürlich geht das jetzt alles viel, viel einfacher. Perspektivisch wird das dieses Jahr aber definitiv auch abgenommen. Also mein Ziel für 2024 ist halt nicht nur die Zufriedenheit, sondern wirklich nur noch das zu machen, worauf ich Lust habe. Das habe ich, wie gesagt, letztes Jahr aus dem Fokus verloren und bin da jetzt ganz strikt wieder dabei zu sagen, was will ich nicht mehr machen, was kann ich dagegen tun, dass ich es machen muss. Und da ist definitiv auch die Buchhaltung der Kopfsache Düsseldorf dabei. Dann wurden noch nach Buchtipps gefragt, da könnt ihr gerne in meinen Link in der Bio bei Instagram reinklicken, da habe ich eine Buchempfehlungsliste stehen. Was, wer inspiriert dich? Profile, Menschen, UnternehmerInnen, ist auch eine gute Frage. Tendenziell inspirieren mich Erfolgsgeschichten. Und weil es leider nicht so viele gibt in der Friseurbranche, gucke ich mir alles Mögliche an. Also Steve Jobs inspiriert mich extrem, weil der war jetzt nicht der sympathischste Mensch, hatte aber eine Vision und ihm war total egal, was die anderen Leute darüber gedacht haben und schaut, was dieser Mensch in der Welt verbracht hat. Also ich gucke mir einfach inspirierende Leute an und denke auch sehr oft daran, wen ich mir gewünscht hätte, als ich mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht habe. Weil da hätte ich wirklich jemanden gebraucht und mir auch gewünscht, einen Menschen zu haben, an den ich mich orientieren kann. Weil es geht ja nicht darum zu sagen, ich mache jetzt alles nur noch, wie dieser Mensch es sagt oder wie ich es mache. Ich bin hier kein Nonplusultra oder Status Quo, sondern ein Menschen, der sich traut, Dinge zu sagen, die man selbst vielleicht denkt und auch zeigt, dass es anders gehen kann. Und das kann ja schon inspirieren. Und dann kann ja jeder seinen eigenen Weg darauf bauen oder muss auf jeden Fall seinen eigenen Weg darauf bauen. Und das hätte ich mir gewünscht, weil mit 21 Jahren habe ich ja auch gedacht, man muss die Dinge halt so machen. 60 Stunden im Salon stehen, jeden Kunden annehmen. Ich hatte heute erst noch ein Coaching, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich so froh bin, dass wir kein Cut and Go mehr anbieten, weil ich habe es gehasst. Dann machst du da 3 Stunden bei einer Balayage und die Kundin föhnt sich über den Kopf die Haare. Die wird nicht rausgehen und jeden Menschen, der sie dann sieht, sagen, du urteile nicht über meine Haare, weil ich habe sie gerade selber geföhnt. Die sagt, die war bei der Kopfsache Düsseldorf. Dann hatte ich auch so Kundinnen, die dann, also diese komischen Sonderansprüche, die manche Menschen mit sich bringen, ich bin froh, dass wir das alles nicht mehr haben. Hier wird sich an unsere Linie gehalten, Punkt. Trockenhaarschnitte, Cut and Go, habe ich alles keine Lust mehr drauf, weil es einfach nicht meinen Ansprüchen genügt. Und da hätte ich mir jemanden gewünscht, der damals gesagt hätte, weißt du was, Sam, das musst du nicht tun. Du darfst auch Nein zu Kunden sagen. Dass ich Nein zu Kunden sagen darf, das musste ich mir selber beibringen. Nächste Frage ist, mit welchem Kassensystem und Online-Buchungskalender arbeiten wir? Wir arbeiten mittlerweile mit Zelenized. Damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben ja jetzt auch die Online-Buchung für uns entdeckt. Ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt, weil ich etwas Verlustängste hatte, die Kontrolle über den Terminplan zu verlieren. Aber das funktioniert tatsächlich gut, weil viele Online-Buchungsplattformen ja jetzt auch einstellen können, dass man Termine nicht mitten am Tag bucht, sondern angrenzend an andere Termine. Und bei uns kann man jetzt auch eine Anzahlung machen, damit die Leute nicht mit Lust und Laune Termine buchen. Das heißt, wir haben auch direkt die Anzahlungen für jeden Termin von unseren Kundinnen, die sich dann da melden und das funktioniert wirklich gut. Mit dem Service ist so okay. Das war am Anfang etwas besser, aber grundsätzlich sind wir zufrieden. Vorher waren wir bei Treatwell, da waren wir überhaupt nicht zufrieden. Davor waren wir bei Shore. Das benutze ich jetzt für meine Coachingsangebote, da funktioniert das besser. Für die Friseurbranche finde ich Shore irgendwie nicht ganz so optimal. Aber mit Zelenized arbeiten wir ganz gerne, wir kommen gut damit zurecht, machen ja auch nur noch EC-Kartenzahlung, das heißt, wir haben zusätzlich SumUp und haben ja gar keine Kasse mehr, Bargeld oder so. Dementsprechend halt auch weniger Stress. Nächste Frage ist, wie lernt man sich nicht unter seinem Wert zu verkaufen? Ich glaube, die größte Frage ist darauf erstmal, was bringt dich eigentlich dazu, dich unter Wert zu verkaufen? Und auch wirklich zu hinterfragen, macht mich das glücklich und bringt mich das weiter? Also zielorientierte Entscheidungen zu treffen, ist da auch, glaube ich, ein großer Fakt. Zu sagen, okay, wo will ich mal sein? Wo will ich stehen? Wie will ich jetzt mein Leben gestalten? Weil sonst bringt dieses ganze Ziele setzen und nach Visionen jagen ja auch nichts mehr, wenn wir nicht im Hier und Jetzt lernen zu leben. Und dahingehend zu entscheiden, immer zu entscheiden, was einem wichtig ist. Und das war bei mir zum Beispiel immer, dass ich zufrieden und glücklich bin. Und auch wenn ich mal Dinge entscheide, die mich auf Dauer dann nicht mehr zufrieden und glücklich machen, keine Angst haben, dann auch mal seine Meinung zu ändern. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn wir auf die Emotionalität runtergehen, zu beobachten, wie man mit sich selber spricht. Ich glaube, wenn man seine Gedanken kontrollieren kann, kann man sehr viel in seinem Leben kontrollieren. Zu reflektieren und achtsam mit sich umzugehen, zu überlegen, wie rede ich mit mir? Rede ich nett mit mir? Bin ich wohlwollend und respektiere ich mich selbst? Achtsamkeit ist halt da ein mega großes Thema und auch die und sich selber zu reflektieren. So eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo habe ich meinen Struggle? Wo fühle ich mich unwohl? Wie rede ich mit mir selber tagtäglich? Denn so, wie wir mit uns selber reden, das ist ein großer Einfluss darauf, wie wir unser Leben leben. Weil wir leben das, was wir glauben. Und unsere Glaubenssätze sind in unserem Kopf. Und wenn wir verstanden haben, dass wir das kontrollieren können, was in unserem Kopf ist, können wir sehr viel mehr kontrollieren, als wir meinen. Ist es immer einfach? Nein. Ist es notwendig? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, um ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu leben. Und wenn ich darüber rede, ein erfolgreiches Leben zu führen, meine ich nicht in Wohlstand zu schwimmen, was ich persönlich gut finde, aber einfach zufrieden im Leben zu sein. Darum geht es. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, was einen zufrieden und glücklich macht. Und da wir im Kapitalismus leben, ist Geld dann natürlich immer ein großer Faktor. Und da fängt es schon meistens an, dass wir uns gar nicht zusprechen, Geld verdienen zu dürfen, weil uns irgendwelche Glaubenssätze davon abhalten, weil wir es vielleicht nicht verdient haben, weil wir es nicht wert sind, weil wir uns schon immer irgendwie Anerkennung und Liebe durch Leistung erarbeiten mussten. Also da müssen wir auf jeden Fall mal ganz genau hingucken, was da in unserer Kindheit passiert ist, was uns so tagtäglich begleitet und welche Zweifel wir so mittragen, warum es wichtig ist, was andere über uns denken und. Nächste Frage ist, wie strukturierst du dich und wie bleibst du am Ball? Oh, ich habe eine unfassbar hohe Selbstverwirklichkeitstendenz. Also diese Woche krank auf der Couch, das war notwendig, ja, weil krank, aber zufrieden macht mich sowas nicht. Ich erschaffe gerne Dinge, ich arbeite gerne an Sachen. Mein Kopf ist immer an und das belastet mich nicht. Also dieses Selbstunständige ist schon in meinem Kopf und man muss dafür ein Typ sein. Und ich habe das ganz gut im Griff, dass es mich tendenziell nicht belastet. Ich liebe es, Dinge auszuarbeiten, an neuen Dingen zu arbeiten, an Ideen zu arbeiten. Und deswegen muss man für Selbstständigkeit auch ein Typ sein. Ich glaube nicht, dass selbstständig heißen muss, 50, 60, 70 Stunden zu arbeiten, aber man hat schon den Kopf irgendwie immer an. Kann man auch einfach akzeptieren, dass man so ein Mensch ist. Also ich brauche Dinge, die mich selbst verwirklichen. Stillstand ist für mich keine Option. Und natürlich ist das manchmal anstrengend und man kann auch analysieren, was mit mir nicht stimmt. Das heißt auch nicht, dass ich unzufrieden mit meiner jetzigen Situation bin oder nach mehr Zufriedenheit permanent strebe, aber ich strebe immer danach, mich weiterzuentwickeln. Und wenn das in 2 Jahren heißt, dass ich meine Firmen verkaufe und in Hawaii eine Bar aufmache und Cocktails verkaufe, ist das halt auch in Ordnung. Also es kann in jede Richtung ausschlagen. Hauptsache, ich bin damit glücklich und entwickle mich dadurch weiter. Weiter zu dem Menschen, den ich halt sein möchte, in den Situationen, wo es passt. Und wie vorhin schon gesagt, es ist auch vollkommen in Ordnung, mal seine Meinung und seine Richtung zu wechseln. Das Leben ist da, um sich auszuprobieren. Es wäre total doof, sich nicht auszuprobieren in der Zeit, die wir doch hier haben auf dieser Welt. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Im Endeffekt finden wir immer eine Lösung. Nächste Frage ist, was ist deine Vision für die Friseurbranche? Meine Vision. Also ich glaube im besten Fall, dass wir besseres Unternehmertum vorleben können, um zu zeigen, dass der Friseurberuf an sich auch sehr rentabel sein kann, wenn man es richtig macht. Dafür müssen es UnternehmerInnen erstmal vorleben, an seinen Mitarbeitenden ausleben, die es dann an Auszubildenden ausleben. Dazu kommt natürlich noch die Problematik in der strukturellen gesellschaftlichen Unterdrückung der Frau. Das ist halt nun mal so. Wir leben halt immer noch nicht in einem gleichberechtigten Land. Ja, es gibt durchaus schlimmere Länder. Das heißt aber nicht, dass es deswegen hier toleriert werden sollte, dass wir immer noch nicht in der Gleichberechtigung leben, dass die Rolle der Frau immer noch anders anerkannt wird als die Rolle des Mannes, obwohl beide Rollen darunter leiden, ob Männer oder ob Frauen, dass man da in etwas reingepresst wird, was beide vielleicht nicht wollen. Die Ausbildung muss sich ändern, politisch muss sich was ändern, ein besseres Auffangnetz für Selbstständige definitiv, auch die, die mal Kinder bekommen, in Elternzeit gehen. Andere Rentenanforderungen und. Also es ist wirklich schwierig, das pauschal zusammenzufassen, weil ich politisch auch nicht so belesen bin, muss ich sagen. Aber grundsätzlich wäre ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil es gerade auch für Selbstständige und Auszubildende und alles, was dazwischen noch ist, das Leben etwas vereinfachen würde, um da den Druck rauszunehmen. Weil Selbstständige hatten dadurch auch mal einen vernünftigen Mutterschutz. Also ich muss ja mein Elterngeld komplett zurückzahlen, weil ich zwar 1,5 Jahre nicht gearbeitet habe, aber mein Unternehmen sich gut gehalten hat mit guten Zahlen. Und dementsprechend das Jugendamt der Meinung ist, ich habe es halt nicht nötig gehabt. Das war mir vorhin klar, das habe ich auch schon überall gehört. Aber das kann es ja nicht sein. Weil nicht jeder ist ja so aufgestellt, dass er mal eben eine Babypause machen kann und dann auch noch dafür bestraft wird, dass der Laden weiter gut läuft. Wir reden ja jetzt hier nicht von einem Millionengeschäft, ne? Also wir reden von einem kleinen Unternehmen, damals 57 Quadratmeter, 3 Vollzeitkräfte. Also die grobe Vision ist, glaube ich, mehr Selbstbewusstsein, gerade von den Frauenunternehmerinnen da draußen, die mehr für sich einstehen, unternehmerisch denken, sich emotional etwas mehr abgrenzen, um sich und ihre Läden voranzutreiben. Um es einfach besser vorzumachen für die Jugend von morgen. Und dann kam noch die Frage, ob ich in Erinnerung bin. Nein, bin ich nicht. Auch da fehlt mir die Zeit. Auch da sind alte Strukturen, bei denen ich habe einfach keine Kraft dazu, das auch noch durchzubrechen. Ich mache gerne Dinge für die Innung. Ich hatte jetzt auch eine Anfrage vom Zentralverband des Friseurhandwerks, wo ich als Referentin auftreten sollte. Leider hatte ich da keine Zeit, weil ich niemanden für meine Tochter gefunden habe. Aber auch da bin ich immer offen und finde das sehr, sehr wichtig, gerade in diesen Institutionen ein bisschen wach zu rütteln und im besten Fall jungen Leuten zu zeigen, dass man unfassbar viel Potenzial hier im Friseurhandwerk hat, wenn man sich traut, andere Wege zu gehen. Ja, das war bisher alles. Ich würde sagen, somit habe ich die erste Folge hier abmoderiert für dieses Jahr. Ich bemühe mich, da dran zu bleiben. Ich liebe dieses Format, wie gesagt, Kapazitäten und so, aber alles ist ein Prozess. Ich strukturiere mich immer noch und überlege halt, hier eine gute Mischung zu machen zwischen privat und unternehmerischen Dingen und die Folgen dementsprechend auch zu kennzeichnen, damit sich jeder da das rausziehen kann, was er hören möchte. Und bin immer noch sehr, sehr dankbar für die ganzen Feedbacks, die ihr mir regelmäßig sendet, dass ihr diesen Podcast so mögt und euch das auch anhört und auch antut. Ich freue mich da wirklich sehr drüber und möchte da natürlich auch an Mann bleiben und bedanke mich hier bei jedem Hörer, bei jeder Hörerin da draußen. Fühlt euch audiotief umarmt, sagt man das so? Und folgt mir auf Instagram, wer es noch nicht tut, folgt diesem Podcast, bewertet diesen Podcast. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr guten Start ins neue Jahr. Ich habe sehr viel Hoffnung für 2024 und schicke da allen sehr, ganz, ganz viel Motivation und Mut, sich selber und das, was sie wollen, durchzusetzen. Ihr macht das großartig, seid stolz auf euch. Und damit sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.